Hallo, drei Bein.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Da sind wir wieder, eure lieben, guten, alten Dreibeiner. Und wir schalten nach Berlin, ins Baumhaus.
Ja, hallo, liebe Zuschauer von A bis Z, von Norden bis Westen, von der Mars bis an die Oder. Hier sind wir wieder, was er gesagt hat gerade.
Ja, willkommen zu den dreibeinigen Podcastern. Und wir haben uns heute zusammengefunden für eine kleine B-Nummer tatsächlich. Zu einer Folge, die schon viele, viele Jährchen auf dem Buckel hat, als wir damals, als die Welt noch in Ordnung war. Die war auch damals scheiße, aber bis heute ist sie noch ein bisschen scheißiger.
Sascha.
Zusammengefunden haben, um über Hallo Spencer zu reden. Unsere Eindrücke zu dieser guten alten Kinderserie mit den Klappmaulpuppen.
Genau, und wir wollen es hier jetzt nicht hier irgendwie in Negativität wälzen, ja, sondern betreiben schönen Eskapismus, wie das hier unsere Art ist, wie ihr es von uns gewohnt seid.
Es fällt schwer bei der Materie, die wir heute haben, nicht in Negativität zu fallen.
Ja, das wird sich ja noch zeigen. Sascha, wie ist es dir ergangen seit der letzten Folge?
Seit der letzten Folge ist wieder viel, viel, viel Zeit vergangen. Seitdem ist viel Wasser die Spree hinuntergeflossen und hat nicht nur Berlin erreicht, sondern längst durchquert und ist wahrscheinlich schon längst in der Nordsee oder Ostsee, wo immer die hinfließt. Mein Gott.
Mein Gott.
In irgendeinem Meer.
Wasser halt.
Ja, Hauptsache Europa. Genau. Ja, J ist es gewesen. Ne? Wir haben uns ja auch in Persona schon mal das ein oder andere Mal getroffen seitdem. Haben einen Jahreswechsel verbracht gemeinsam. Haben auf Geburtstage angestoßen, andere Festivitäten begangen. Aber immer ohne Mikrofon.
Ja, die letzte Folge war Wayne's World 2, ne?
Genau, ist schon lange her.
Ja.
Und trotzdem haben wir gesagt, Mensch, Sebastian sagte ich Ende Dezember, da kommt was auf uns zu, mach doch mal das Fernsehen an. Oder besser, die ZDF-Mediathek, Hallo Spencer wird wieder belebt. Und das taten wir, haben es beide geguckt, wir haben beide so grob mal drüber gesprochen, aber haben uns vorgenommen, wirklich im Podcast das ganze Material auszupacken, damit wir das nicht vorher verbraten. Also ich bin gespannt und heiß wie Frittenfett oder heiß wie eine Pfanne im Coconut Cave, was du über diesen Film, dieses Machwerk zu sagen hast.
Ja, also ich meine, zuerst habe ich nur gehört, Hallo Spencer Film. Mhm. Und habe ich gedacht, oh ja, cool. Wir sind ja immer auf der Suche nach Themen, wisst ihr ja so, von wegen, man bespricht so das weg, was halt so da ist, ne, was man so gesehen hat. Wir wollten ja immer Sachen machen, die wir zusammen gesehen haben. Und da wird es ja dann mit die Folge 86 sind wir jetzt oder 87, irgendwie was im Dreh rum. Da wird es ja an mich auch schon ein bisschen eng, weil früher gab es ja nicht so viel wie heute. Ja? Also wenn man, ja, ich meine, da haben wir, glaube ich, auch schon drüber abgerentet. Ne? Also die Masse an Serien, Filmen und so weiter, YouTube, TikTok, keine Ahnung, was man sich heute alles angucken kann. Aber schon allein Netflix und die ganzen Science-Fiction-Serien. Ich meine, früher, ja, oh, in einem halben Jahr kommt eine neue Science-Fiction-Serie auf ProSieben. Ne? Und dann ist halt schon ein halbes Jahr heiß drauf und dann laufen dann da irgendwie zwei parallel und auf Sat.1 läuft halt ständig Star Trek. Mehr gab's ja nicht, so, ne? Aber um Science-Fiction soll's ja heute auch nicht gehen.
Ja, aber hat zur Folge, wenn man so einen Retro-Podcast macht, dass es den Charme hat, dass man ein Thema anschneidet und sich sicher sein kann, dass mehr als 60% der Zuhörerschaft oder Zuhörerschaft mit dieser Serie oder der Thematik vertraut sind, einfach weil es damals nicht so viel gab und das Wenige, was man hatte, gemeinsam sich geteilt hat.
Genau, also wir geben uns ja eigentlich thematisch zumindest in eine Zeit zurück, wo es halt ja drei Sender gab, beziehungsweise zwei
und viele Dritte.
Aber die Dritten, die waren ja auch irgendwie alle ARD.
Ja, und die hatten auch sowas wie wirklich Spartenprogramm nur zu gewissen Sendezeiten.
Ja, und Regionalfenster. Aber Regionalfenster gibt es ja heute noch.
Das stimmt. Aber was ich mal wissen wollte, Sebastian, wie hast du denn von diesem Film erfahren? Also wir reden jetzt, ohne großes Vorgespräch, wir reden, ihr habt es ja alle rausgehört, über den Hallo-Spencer-Film, den Jan Böhmermann produziert hat, anno 2024, und der auch Ende 2024 in die Mediatheken gekommen ist.
Also ich meine mindestens aus drei Ecken. Also ich habe drüber gelesen, das ist irgendwie beim täglichen Nachrichtenstream an mir vorbei gestreamt. Und ich meine, du hättest mir das gesagt, mhm, und dann noch jemand.
Ah ja, okay. Das ist ja schon drei Quellen.
Ja, genau. Und du, Sascha, wie hast du von diesem Film erfahren?
Du hast es mir nicht erzählt. Ich habe es wirklich dir mitgeteilt. Ich habe es irgendwo gelesen in diesen komischen sozialen Medien. Und habe dann das zur Kenntnis genommen, dass sowas in der Produktion ist. Und dann auf einmal, huch, das ist ja schon fertig. Huch, das ist ja ab morgen in der Mediathek. Und dann habe ich es erstmal nicht gefunden, weil es in unserer Streaming-Box tatsächlich auch nicht zu finden war. Aber über die allseits beliebte Seite mediathekdirekt.de konnte ich es dann finden und runterladen.
Ja, oder nehmt dem Mediathek-Viewer, oder Mediathek-View, glaube ich, heißt es einfach nur. Ein kleines Java-Programm läuft auch unter Linux.
Ja, das andere läuft halt im Browser. Oder ihr nehmt die absolut geile Android-Zap-App. Also Z-A-P-P, die euch vollen Zugriff auf sämtliche öffentlich-rechtlichen Mediatheken gewährt und Live-Fernsehen aus allen öffentlich-rechtlichen Sendern. Es ist großartig. Und da möchte ich jetzt doch noch mal kurz eine kleine Abschweifung machen, die erste von vielen wahrscheinlich. Denn ich habe tatsächlich noch etwas gemacht, seit wir Wayne's World 2 besprochen haben. Ich habe ja mein Ubuntu neu aufgesetzt. Wir haben über Linux gesprochen in unserer letzten Sendung übrigens, Sebastian, nicht über Wayne's World.
Ja, stimmt.
Ich habe es endlich geschafft, mein Ubuntu neu aufzusetzen. Also es läuft hier die neueste LTE-Version von Ubuntu und der Wechsel, yay, oder das Update war erstaunlich problemlos. Es lief halt auch noch alles. Der Segen, wenn man halt die Daten und die Systempartition systematisch trennt, wie Linux das halt macht, nicht?
Ja, ja. Hört, hört.
Hört, hört.
Siehe letzte Folge, die nicht Wayne's World 2 war.
Das Einzige, was noch nicht so richtig läuft, ist meine virtuelle Maschine.
Also das. Nur das Getriebe, da leckt noch Öl raus, da muss ich nochmal bei.
Nee, also das Programm, was quasi virtuelle Maschinen abspielt, das funktioniert noch nicht so richtig.
Ah, okay.
Weil das mittlerweile auch einen neuen Besitzer bekommen hat. Das ist alles ganz furchtbar. Aber was ich schon noch erzählt haben wollte, ist nämlich, dass ich ja auch auf meinem Handy mittlerweile so weit bin, dass ich fast, möchte ich ganz sagen, abgesehen vom Betriebssystem, komplett von Google weg bin, von Standard-Apps und Standardprogrammen. Den Google-Kalender benutze ich ja schon ewig nicht, also ich habe ihn noch nie benutzt sozusagen. Ich synchronisiere ja den Kalender von unserer Familie über die eigene Nextcloud. Es ist ein bisschen umständlich, es ist ein Pain in the Ass, aber es funktioniert im größten Teil jedenfalls. Ja, aber es ist komplett ohne Google. Ich habe mich verabschiedet von der offiziellen Telefon-App. Ich habe mich verabschiedet von der offiziellen SMS-App. Ich habe mich verabschiedet von der offiziellen Kontaktbuch-App, weil ich nämlich auch gelesen habe, ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, wie weit das tatsächlich stimmt, dass die Messenger-App, also die SMS-App, jetzt mittlerweile auch alle Nachrichten durch die KI lernt, jagt, um Machine Learning damit zu betreiben und zu verbessern.
Diese Schweine.
Ja. Und das war für mich der springende Punkt, boing, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte jetzt einfach mal weg. Und auch da habe ich auf Apps früher aus dem Hause Simple. Simple ist ja mittlerweile auch gekauft worden von irgendeinem Mogul, der dafür berühmt ist, Sachen aufzukaufen, um sie dann unbenutzbar zu machen. Aber von allen Simple-Apps gibt es mittlerweile Forges, die wieder Open Source sind oder immer noch Open Source. Und da bin ich jetzt quasi daraufhin umgestiegen. Habe dann quasi auch die Simple Gallery durch die Forge-Version der Simple Gallery ersetzt. Habe die Open Camera-App. Ich habe quasi fast nichts Standard-Google-mäßiges mehr auf diesem Telefon und es funktioniert.
Ja, super. Und Simple, das war das, was quasi jetzt früher immer orange war, ist jetzt genau. Grün.
Jetzt sind die Grünen, die heißen jetzt, Gott, wie heißen sie denn? Irgendwas mit Fork oder sowas.
Ja.
Kann ja mal hier mein Ding öffnen. Ich kann mein Ding öffnen.
Ja, manchmal muss man sich von alten Sachen verabschieden und Abschied nehmen. Und da sind wir auch schon direkt bei einem der vielen Themen des Films.
Fossify.org ist das, genau.
Fossify.
Manchmal muss man auch von geliebten Erinnerungen Abschied nehmen.
Richtig. Von den Dingen seiner Jugend.
Ja.
Und von seinen alten Erfolgen.
Ja.
Ja, ja.
Also Jan Böhmermann hat einen Hallo-Spencer-Film gemacht und produziert und hat wie Weiland, möchte ich sagen, H.P. Kerkeling, alle seine Leute zusammengetrommelt, mit denen er ohnehin die Fernsehsendung macht. Sein Haus- und Hofmusiker, seine Haus- und Hofkamerafrau, seinen Haus- und Hofregisseur.
Es ist seine Produktionsfirma. Also
seine Produktionsfirma.
Wen soll er auch sonst nehmen als seine Angestellten?
Und hat dann quasi diesen Film gemacht. Also ich sehe da sehr viele Parallelen zu Kein Pardon. Spoiler, der Film ist um Längen schlechter als Kein Pardon.
Ja, aber er will ja auch was anderes sein, glaube ich.
Will er das? Kein Pardon ist eine Mediensatire. Hallo Spencer ist im Kern eine Mediensatire.
Also Hallo Spencer will vieles sein, glaube ich.
Und ist nichts wichtig. Ja. Das war's, bis zum nächsten Mal.
Ja, ey, da ist was dran. Also, das habe ich auch gesagt, aber
ja, also ich weiß nicht, wie es dir so gegangen ist. Du hast ja wahrscheinlich auch lieben Menschen in deiner Nähe diesen Film vorgespielt. Du hast wahrscheinlich mit Freunden drüber gesprochen. Und ich habe bisher abseits
keine Sau hat ihn geguckt.
Ja, entweder kennt ihn keiner und die Leute, die es gesehen haben, sagen, naja.
Ja, aber wer will es ihnen verdenken? Also, Mediensatire im Kern. Ist es das im Kern tatsächlich? Also man könnte ja auch sagen, im Kern ist es eine Geschichte über das Altwerden.
Der Darsteller des Jakob Samson hat gesagt,
Sesamstraße ist eigentlich
eine gute Eselsbrücke. Wegen dem Samson.
Sesamstraße, verdammt. Ach.
Es ist eine Mischung aus Märchen und knallharter Mediensatire, sagt er.
Ja, und eine Geschichte über das Älterwerden.
Ich sehe da keine knallharte Mediensatire.
Es ist nicht wirklich hart, außer so ein paar Stellen, die dann irgendwie so angenehm ins Auge springen. Es ist für eine Satire zu langsam. Es ist zu gefühlig. Also so eine Satire, die ist halt dann auch wirklich, müsste dann ein bisschen böser sein. Obwohl, wie böse der Film wirklich ist, das kann man, glaube ich, wirklich nur erahnen, wenn man ein bisschen denke ich mir, dass man das besser einschätzen kann, wenn man die Leute kennen würde, die da parodiert werden oder vorkommen.
Na, wir hatten ja gleich die gleiche Idee, wer da parodiert wird. Aber vielleicht, Sebastian, bevor wir zu tief ins Detail springen, möchtest du ganz kurz, im Gegensatz zum Film, kurz und präzise und schnell die Handlung wiedergeben. Um was geht's eigentlich bei Hallo Spencer? Der Film.
Genau, es ist irgendwie der Erfinder der Sesamstraße, hätte ich beinahe gesagt. Der Erfinder der Hallo-Spencer-Serie und des Runddorfes. Als ich mich vorbereitet habe, ich kannte das Wort Runddorf vorher nicht, ja, aber alle sagen immer Runddorf, wenn es um Hallo-Spencer geht, weil was für eine tolle Erfindung das war. Ist jetzt alt und lebt in einer stillgelegten Disco, die aber nicht ihm gehört und er bezahlt die Miete nicht. Und er soll jetzt rausfliegen, weil da soll ein Sandion-Stift, letzte Ruhe, nee.
Ja, so ungefähr.
Gute Nacht, Sandion-Stift, Sandion-Residenz, gute Nacht soll da gebaut werden. Und wenn er nicht genauso viel Geld auf den Tisch legt wie die Investoren der Seniorenresistenz, dann ist er da raus, samt seinen gesamten Puppen und allen Aufzeichnungen und den Kulissen. Die hat er nämlich alle da reingestellt von Hallo Spencer. Mhm. Und die Idee, die ihm dann kommt, ist, er dreht einen Film, verdient damit diese 10 Millionen Euro und kauft sich dann seinen Ruhestand in der Disco damit. Und das macht er dann, schafft er auch und darf dann in der Disco bleiben.
Das ist wirklich sehr verkürzt. Ihm werden noch einige Steine in den Weg gelegt, auf dem Weg dahin, sagen wir mal so.
Ja, in verschiedene Steine, also zum Beispiel, dass keiner diesen Film machen will.
Und dass er die Rechte an dem Film nicht hat.
Also wir sollten mal vorher, also falls die noch keiner gesehen hat, Hallo Spencer Film. Also ich bin ja damit reingegangen, wenn ich weiß, ich gucke mir was an, dann meide ich alle Kritiken und alle Inhaltsangaben und so weiter. Also ich versuche wirklich da ganz immer blind reinzugehen, frisch. Going in blind, sagt man bei Computerspielen irgendwas so. Wenn man vorher nicht alles irgendwie bei Fandipedia nachgeguckt hat, was da auf einen zukommt. Es fängt zwar mit den Puppen an, das Dorf wird einmal nochmal vorgestellt.
Mit einem super Auferzähler, der mittlerweile tot ist übrigens.
Ich habe mich überlegt, der ist schon länger tot, der hat das doch nicht mehr eingesprochen. Das ist doch irgendjemand, der klingt so, oder Patch hieß der, glaube ich, den du meinst. Oder heißt der so?
Ich habe es irgendwo gelesen.
Der hat auch den Anfang von Lola Rent gesprochen.
Aha. Und ich glaube, der hat auch gesagt, sie ahnten ja nichts, was ihnen bevorstand.
Auf dem Studio. Richtig.
Ich frage mich auch, wo sie es ausgegraben haben.
Okay, dann war das, vielleicht hatten sie es noch von irgendwie früher mal. Also wir sind ich bin kein Hallo Spencer, der da irgendwas auswendig weiß oder irgendwelche Episodennummern sagen könnte oder sowas in der Richtung. Dafür habe ich es dann nicht. Ich habe das ja auch noch anders geguckt. Als Kind guckt man das ja anders, sowas. Ja,
hört euch einfach unsere Folge zu Hallo Spencer an.
Genau. Er hatte noch irgendwas aufgeschnappt von wegen, da ist irgendwie eine Diskothek, die irgendwie bedroht ist, irgendwie abgerissen zu werden. Und in meinem Kopf hat sich dann sofort gebildet, das Bild. Die Quietschboys haben mit Lulu zusammen eine Diskothek aufgemacht im Runddorf. Yay! Und jetzt soll die abgerissen werden. Und jetzt muss das Dorf irgendwie mit Hilfe von Spencer und Poldi, ja. Es ist schon viel später. Poldi ist inzwischen bei der Polizei, habe ich gedacht, weißt du? Mhm. Und ist dann hin und her bei der Polizei und ist jetzt hin und her gerissen, jetzt quasi, ob er dem Quietschboys helfen soll oder dem Recht und Ordnung, also quasi so ein Gesetzeskonflikt, ja, wo er dann vielleicht reingeschmissen ist. Und Nepomuk macht dann irgendwie Aktionskunst in dieser Diskothek oder so. Die Mona und Lisa stellen da und Lulu stellen da ihre Klamotten aus oder so oder machen da Drag Queen Abende. So dachte ich.
Ja. Aber falsch
gemacht. Ja. Man hätte ja so einen aktuellen Kommentar auf das Clubsterben machen können, in Berlin oder so zum Beispiel.
Ja, das wäre doch. Genau, das hatte ich irgendwie auch auf meiner Liste stehen. Ich wollte mit dir über das Sterben der Diskos noch sprechen.
aber nein, so sollte es nicht sein. Die Puppen kommen, wie gesagt, vor, werden am Anfang vorgespielt und dann kommen sie noch dreimal oder so, haben sie drei Szenen, wo sie dann auch nur die Handlung reflektieren. Also was dann quasi im Kopf von dem Herrn Samson, sag ich auch Samson, Herrn Sesam passiert, das sehen wir dann nochmal ausgespielt durch die Puppen in den Originalkulissen. Mit den Originalstimmen oder zumindest so ähnliche Stimmen. Das war schon ganz...
So ähnliche Spinnen, genau. Stimmen meine ich.
Das war schon ganz gut irgendwie. Aber nee, am Anfang sieht man die Nase von dem Böhmermann, der ist dann irgendwie Blaumännchen und in einem Lieferwagen mit seinem Kumpel Rotmännchen, das sind dann Spediteure und die bringen die letzten Wäschekörbe mit Matzbändern mit Hallo Spencer Folgen wahrscheinlich.
Und das Erste, was man halt hört, wenn sie reinkommen, ist Hallo Spencer. Warum auch immer rufen sie Hallo Spencer, ich weiß es nicht.
Ja, zumal sie auch irgendwie anscheinend nicht raffen, dass Spencer dann die Puppe, egal.
Sie spielen also diese Knetmännchen. Es gibt also auch eine Szene ganz am Anfang, diese Montage, wo sie die Sachen reinladen, die ist halt angelehnt an den Vorspann von Hallo Spencer. Die beiden sind halt die Knetmännchen. Ich habe es dann irgendwann auch verstanden. Ich musste erst ein bisschen mit der Nase draufgestoßen werden, dass das so gemeint war. Aber wenn man es weiß, dann sieht man es.
Ja.
War ganz neckisch, aber jetzt auch nicht unbedingt der totale Brüller, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht verstanden, also die Puppen, das habe ich mir dann auch so zusammengereimt, symbolisieren ja so immer ein bisschen auch den inneren Monolog von Herrn Sesam, oder nicht? Also, weil existieren die, also teilweise werden die Handlungen mit eingebunden, zum Beispiel, wo seine Freundin halt oder seine Bekannte halt reinkommt und hat den Kasimir auf dem Arm und der zappelt. Und er nimmt ihr diesen Kasimir weg.
Genau, und manchmal hat er die Puppen auf dem Arm und spielt sie und manchmal sind sie aber auch, laufen sie neben ihm, wo er nicht seinen Arm drin hat und bewegen sich halt trotzdem, wenn er dann da ist. Das ist halt, um zu zeigen, dass er schon seit längerer Zeit in seinem eigenen Universum halt lebt und sich da zurückgezogen hat und für ihn Es sind ja noch mehr Sachen zu sehen, die nicht wirklich da sind. Das habe ich eigentlich beim ersten Mal gucken halt erst irgendwie 10 Minuten vor Schluss gerafft.
Ja, das habe ich relativ schnell gemerkt.
Nee, das, ich wusste nicht, dass das so ein Film ist, weißt du, weil er sieht, also er unterhält sich nicht nur ständig mit seinen Puppen und für ihn leben die dann auch halt und er sieht dann auch lebendig quasi mit den anderen Leuten zusammen, sondern er sieht auch ständig seine tote Frau, Ex-Frau. Also sie ist dann 10 Jahre nach der Scheidung. Es spielt 20 Jahre nach Hallo Spencer, nach 10 Jahren ist die Frau gestorben, nach 20 Jahren ist es jetzt.
Ich habe nicht so, ganz verstanden, was ich nicht ganz verstanden habe, Sebastian, du hast damals unsere Tochter mitgenommen. Ist die Tochter mit gestorben oder ist sie gegangen, hat die Tochter mitgenommen und die Frau ist dann nur gestorben?
Weil wir ich glaube, die Tochter, die war am Anfang, das ist die,
das ist die nicht Tochter, zum Treffen die wir am Anfang sehen.
Ich denke schon, weil sie hat gefragt, kommt Papa auch?
Genau, also er verdingt sich so ein bisschen als Puppenspieler mit dem Poldi, dem schönsten Jugenddrachen der Welt.
Und, ja, ich habe das so verstanden, dass das sich nicht damit verdingt, sondern dass es nur eine Idee ist und das zum ersten Mal ausprobiert hat auf dem Geburtstag von den Kindern seiner Frau?
Seiner Tochter.
Seiner Tochter, natürlich.
Seiner Enkelkinder Tochter. Sozusagen.
Seiner Enkelkinder, richtig.
Aber es klingt ja so, als hätte er es im letzten Jahr schon mal gemacht, im Coconut Cave, also so heißt die Disco. Da hatten ja alle Angst vor dem Dachs. Also, das ist seine Tochter, das habe ich verstanden. Nee, aber
das Kind hat geweint am Anschluss daran, der Dachs ist doch tot. Also, ich meine, das ist während der Vorstellung passiert. Aber ist egal, sind Details. Also,
ja, aber das finde ich auch so ein großes Manko von diesem Film. Die Beziehung der Charaktere ist mir absolut nicht klar. Wer, auch sein komischer Freund, wo er irgendwie sehr ungünstig, sehr, sehr blöd drüber redet, den er später besucht und dann um Geld anpumpt. Und der ist ja auch total merkwürdig, muss man ja ganz ehrlich sagen, der mit seinen Lexi-Klamotten und seinen angebissenen Mozart-Kugeln. Das ist auch so, was ich so sehe, alle Charaktere sind einfach... Das sind für mich keine Charaktere. Ich finde, das funktioniert nicht. Die sind auch, klar sind die überzeichnet. Ist bei Kein Pardon sind die auch überzeichnet. Aber bei Kein Pardon, die Familie von Peter Schlönske, die Schlönskes, so überzeichnet die sind, die funktionieren als Charaktere, die funktionieren als Familie. Und hier weiß ich nicht, zum Beispiel die Frau, der diese Disco gehört und die das Geld jetzt haben will. Wer ist das? Ich habe dann mir jetzt selber zusammengereimt, das ist die Schwester seiner verstorbenen Frau.
Ach nee, bei Schwester war ich noch nicht. Ich hätte gedacht, das ist eine alte Freundin halt aus seinen wilden Jahren.
Ja, aber warum ist sie denn dabei, wenn er seinen Enkelkindern und seiner Tochter ein Theaterstück vorführt?
Ja, weil das halt sein letzter Kontakt ist, außer seiner Tochter.
Ja, aber warum, was macht sie denn auf dem Kindergeburtstag von seinem Enkelkind?
Ja, die stehen sich halt nahe, also...
Ja, aber offensichtlich stehen sie ja nicht nahe, weil sie haben ja ständig Geldprobleme. Oder sie hat ja schon öfter mal dieses Gespräch mit ihm geführt, ganz offensichtlich, dass sie ihn aus der Disco raushaben will.
Ja, weil sie 20 Jahre lang oder 10 Jahre, doch 20 Jahre lang keine Miete von ihm gekriegt haben. Das letzte Mal hat er irgendwie 2007 Miete bezahlt oder 2008. Es hat öfter gebrannt in der Disco, als er Miete gezahlt hat. Mhm. Also lässt sie ihn offensichtlich schon seit sehr langer Zeit darin wohnen. Das würde sie ja nicht machen, wenn es nicht ein enger Freund wäre eigentlich. Aber trotzdem, dass sie einerseits noch befreundet sind und sie ihn andererseits rausschmeißen will, das kam auch nicht gut rüber emotional irgendwie.
Ja.
Wie die sich jetzt dazu stellt eigentlich. Oder warum sie ihn jetzt unbedingt, warum braucht sie in ihrem Alter nochmal 10 Millionen? So.
Sie hat ja offensichtlich mehr als 10 Millionen auf der Bank.
Ja, sie hat ein schönes Haus
auf alle Fälle. Ja, und weil er sagt,
ohne Disco.
Weil er sagt, ja, pass auf, ich mache diesen Film, dann verdiene ich 20 Millionen, kann dir die 10 Millionen auszahlen, ich brauche nur 10 Millionen Startkapital von dir.
Ja.
Und er geht ja davon aus, dass sie 10 Millionen Startkapital hat. Oder er lebt wirklich komplett, vielleicht erlebt ja auch
er lebt komplett. Welt. Also das denke ich, wird schon ganz klar, er lebt wirklich komplett in dieser anderen Welt. Und deswegen wird er noch so lange toleriert halt einfach, weil seine nächsten Angehörigen wissen halt, wie es um ihn steht. Und er war wahrscheinlich auch schon vorher so lange Zeit. Er hat, glaube ich, gesagt irgendwie, die Frau hat zu ihm gesagt, wie war es noch, du bist zweimal gestorben oder du hast dich zweimal schon verabschiedet irgendwie, einmal von mir und einmal aus der Welt oder keine Ahnung. Jedenfalls, das läuft ja schon länger so. Ja, es ist überschrieben, also das Erste, was man sieht, ist eine wahre Geschichte. Also dieser Samson ist schon an dem Originalchef von Hallo Spencer orientiert und ich habe mir nachher ein Interview mit dem angeguckt. Nee, ich will jetzt nicht so viel da jetzt ruminterpretieren und rein psychologisieren. Guckt euch das Interview selber an. Das ist das Einzige, was irgendwie 1,5 Stunden lang ist mit ihm.
Oh, okay. Ich habe ein Interview mit ihm zum Filmstart gesehen. Da hat er erzählt, also Böhmermann hat erzählt, oder der Simson-Darsteller hat erzählt, dass der Debertin irgendwie jeden Tag am Set war und ungefähr 20.000 Fotos gemacht hat. Er sitzt ja auch ganz am Schluss im Publikum, als der Film dann präsentiert wird.
Ja.
Also klar, das basiert schon auf seinem Leben.
Ja, die Frage ist es halt irgendwie, ist er wirklich so? Oder?
Also er scheint mir, also zumindest in dem Interview schien er mir ein bisschen mehr Bodenhaftung zu haben als sein Filmdepart. Also,
ja, okay. Nee, hat er ja auch gehabt und im Gegensatz zu der Filmfigur hat er ja später auch noch Erfolge gehabt. Mit dieser Serie, die ich nie gesehen habe, die aber alle anderen gesehen haben.
Ja, ja, genau.
Leonie Löwenherz. Hm. Und war jetzt wohl nicht so schlimm, aber aus dem Interview habe ich zum Beispiel rausgefunden, dass er doch auch den Kontakt zu seinen meisten alten Gefährten wohl verloren hat. Hat er selber gesagt. So. Mhm. Und dass sie sich noch einmal vor Jahren auf einem Treffen getroffen hätten. Irgendwie so. Und im Film ist es ja so, dass er gar nicht mitkriegt, dass sein. Also im Film jetzt, ja. Mhm. Da hat er ja noch, fragt ihn ja, ich glaube, Luise, also seine Frau, die, wie wir später erfahren, schon tot ist und nur in seinen Gedanken lebt, ihn ja, hast du noch Kontakt mit den Alten? Ja, mit dem und dem habe ich ja noch gesprochen. Und dann geht sie zum Briefkasten, der überquillt und seit Wochen nicht geleert worden ist und dann ist dann da die Todesanzeige drin. Mhm. Ist schon traurig, so ein bisschen.
Ja, der Film ist auch, dann sitzen sie ja im Regen vor der Disco und er erzählt über die glorreichen Zeiten von Disco auf dem Land und dann sagt er, naja, und dann weißt du noch, als wir hier zusammen das gemacht haben, naja, und der ist tot und der ist tot, sind ja beide gestorben, wir durften ja über HIV nicht reden in den 80ern. Also dieser ganze Film, über diesem ganzen Film ist so eine große Melancholie-Glocke gestülpt, der
deswegen
aber den restlichen Film komplett ertränkt.
Das passt halt mit der knallharten Mediensatire nicht zusammen.
Nee, und du hast mir ja den Tipp gegeben, den habe ich tatsächlich gestern nochmal befolgt, mit dem Film in doppelter Geschwindigkeit. Du hast 1,5 gesagt, ich habe doppelt gemacht, mir anzugucken. Und tatsächlich, so ist er guckbar. Also in 45.
Und die Pointen zünden besser.
Die Pointen zünden besser. Gut, manche Szenen sind etwas hektisch geschnitten dann, aber auch nicht hektischer als ein MTV-Video. Ihr fragt eure Eltern. Die restlichen Szenen haben tatsächlich, du hast es gesagt, eine normale Geschwindigkeit, wenn man es in doppelter Geschwindigkeit guckt. So. Ja. Langatmig ist dieser Film und in 45 Minuten ist er echt erträglich, muss ich ganz ehrlich sagen. 90 Minuten ist er im Original, wenn man das auf doppelte Geschwindigkeit guckt. Ja, ich finde, der Film gewinnt. Das ist eigentlich traurig, aber es ist so.
Also mir hat 1,5 mal gereicht, dann werden bestimmte Passagen schon ein bisschen halt unnatürlich schnell. Aber ich hatte das Gefühl, der größte Teil des Films ist für mich in 1,5-facher Geschwindigkeit in normaler Sprechgeschwindigkeit.
Ja.
Älter werden, ja, halt so diese Künstlerexistenz, ne? Also, und dass früher alles anders war.
Ja.
Abgesang für die Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, ich konnte mir da schon irgendwie so ein bisschen vorstellen, dass es halt. Ja, du warst ja echt dann halt ein Star, wenn du so in sowas gelandet bist. Und du konntest plötzlich was machen, was kein Puppenspieler vor dir gemacht hat. So eine Riesenkulisse. Haben wir nicht irgendwo gelesen, dass die 74 Meter lang war insgesamt. Ja, richtige Schauspieler und dann sehen das auch noch alle Leute, ja. Alle Kinder haben dann Hallo Spencer gesehen und so. Und dass man sich dann irgendwie, aber es wurden ja auch dann kurz Szenen, so eine Rückblende gezeigt, wie es am Set war. Es sind nur so ein paar Sekunden. Aber da sieht man schon sehr viel, dass das alles Hippies waren und die aneinander rumgefummelt haben, während sie Puppen gespielt haben.
Ja, kann ich mir vorstellen. In den
70ern. Oben Puppen, unten Poppen. So stellt man sich doch wilde junge Künstler, stellt man sich doch genauso vor, ja. Also auch schon damals, ich denke mal, wenn man gesagt hat irgendwie, Mama, Papa, ich will nicht Bankdirektor werden, sondern Puppenspieler. Da musstest du schon ein bestimmter Typ für sein, ein bestimmter Typ für Mensch, ja.
Wir haben ja auch rausgestellt, dass Hallo Spencer ja durchaus sozialkritische Aspekte hat. Ja, klar ist das so eine 68er-Generation, die da sich verwirklicht hat in Puppenform.
Ja, genau. Und von der Erotik ist ja auch ein bisschen was durchgeschieden. Also es ist übrigens auch, was Luise dann sagt, weißt du noch, wir haben immer was durchschimmern lassen. Und dann habe ich gesagt, ja, schön
gesagt. Ja, das stimmt.
Das hat es halt auch versucht. Also noch ein bisschen Künstlerfilm quasi noch reinzumachen.
Ja, und dann halt noch gemischt mit dieser Mediensatire, die Böhmermann wahrscheinlich total lustig findet, weil er, du hast es ja eben auch gesagt, alle kennt und genau weiß und sich selber auf die Schulter klopft, was haben wir jetzt hier, die durch den Kakao gezogen. Aber er steckt, glaube ich, zu tief drin, um uns abzuholen. Und jetzt bilde ich mir ein, ja auch schon durch 20 Jahre Medienhure ein bisschen Erfahrung zu haben, was das Metier betrifft. Und mir war ja völlig klar, dieses Berliner, Ostberliner Ehepaar, was den Verlag gekauft hat, auf wen das anspielt. Weil ich habe die Geschichte damals mitbekommen. Mit der, was war es, Berliner Zeitung?
Berliner Verlag.
Ja.
Berliner Zeitung, ja. Die Wildes. Mhm. Jette und ein Typ habe ich vergessen.
Magnus und Jette Wilde. Uns gehört eine Schule, uns gehört ein Verlag, uns gehört eine Zeitung.
Das wusste ich auch nur, weil ich habe es halt gelesen in den Nachrichten. Irgendwie Verlagsübernahme hat ein bisschen Wellen geschlagen und in der Tat waren sie abgedruckt im Bademänteln vor einem Doppelbett.
Ja.
Und sie guckten ein bisschen drüber aus der Wäsche irgendwie. Ich habe mich gefragt, wo haben die das Foto her? Wie ist dieses Foto entstanden? Aber ich wollte es raussuchen jetzt für die Shownotes und ich habe echt lange gesucht in der Google-Bildersuche, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Ein Schelmer Böses dabei denkt. Ja, ich meine, da kam halt, oder dieser, einfach nur so ein kurzer Satz, wer ist Nena? Ja, also ja. Das war schon witzig. Also, da waren ja durchaus solche Sachen bei, aber halt viel zu dünn und halt vermischt mit dieser unglaublichen Sentimentalität. Hm. Und der Schauspieler, der den Samson Sesam gespielt hat, der war ja auch übelst sympathisch. Also dem konnte man ja echt nicht irgendwie nichts Böses sein.
Ja, so. ich glaube, mich wird der Typ echt auch nerven, ganz ehrlich. Aber
ja,
sei es ihm gegönnt. Aber ich finde, nur mal auf das Investoren-Ehepaar nochmal zurückzukommen, die ja die Filmrechte an Hallo Spencer gemeinsam mit israelischen Softporno-Parodien erworben haben, was ja tatsächlich auch der Realität entspricht, weil das war tatsächlich in irgendeinem Paket mit drin mit israelischen Filmen. Also die israelische Filmfirma hatte mal kurzzeitig die Rechte an Hallo Spencer oder haben es vielleicht immer noch, ich weiß es gar nicht. Obwohl, kann ja gar nicht sein, das hätten sie den Film ja nicht machen können.
Können ja Lizenzen bezahlen.
Und die werden ja noch eviliger dadurch, da hat die Zeit gut mitgespielt, der Film ist gerade mal ein halbes Jahr alt und nicht mal ein Vierteljahr. Man sieht halt, wo sie eingeführt werden, habe ich gestern, als ich den Film nochmal gesehen habe, herzhaft gelacht. Man sieht halt erstmal ein Bild von Yoko Ono und diesem Beatles-Sänger, wie auch immer er nochmal hieß.
John Lennon,
genau, wo sie im Bett liegen. Und dann sieht man halt daneben ein Foto von den Wilders und dann sieht man ein Foto von Wilders mit Elon Musk. Und ich sag so, ja, geil.
Ah,
und dann sieht man halt, kommt ja ihre Assistentin, kommt ja mit dem Tesla vorgefahren. Und ich dachte so, geil, das macht sie jetzt noch ein bisschen eviliger als vorher.
Auf der Wikipedia-Seite von den beiden stand eigens ohne Quelle, deswegen würde ich es mal als Gerücht erstmal behandeln. Die hätten auch die Rechte an den Aufnahmen von Wolf Biermann und die würden die nicht veröffentlichen, weil sie denen noch irgendwie ein bisschen sauer sind oder so.
Das sagen die ja im Film. Dass die eigentlich
das sagen die im Film.
Die sagen das im Film, dass sie das Paket einfach nur gekauft haben, um die Rechte, um den Biermann aus allen Mediatheken rauszukriegen. Aus allen Streamingdiensten.
Stand auch schon auf bei Wikipedia. Ah, wie gesagt, ohne Quelle. Aber okay. Vielleicht hat es auch nur jemand eingetragen, der den irgendwie. Also weiß man nicht. Aber wird passen. Also im Film werden die so. Mir fiel sofort der Begriff Nipster ein. Ja? Mhm. Der Typ, der erinnerte sich so ein bisschen an. Wie hieß er aus Fünftem Element? Zorn oder Zorn?
Ja.
Zorg. Zumindest von der Frisur her und auch so ein bisschen vom Gehabe. Also hat so ein bisschen den Führer drauf. Sie sind immer zu sehen in intimen Situationen in der Badewanne oder irgendwie halbnackt auf alle Fälle, aber haben ihren Stab immer um sich rumstehen.
Hm.
Und so, ne? Und geben denen dann irgendwelche Anweisungen und gleichzeitig fummeln sie aneinander rum. So. Also, okay, wie gesagt, das passte halt zu diesem Foto, das ich kannte von denen. Ne? Mhm. Und habe ich gedacht, okay, dann ist das vielleicht, sind die vielleicht so bekannt, irgendwie in die Richtung so drauf zu sein. Und das Foto von Yoko Ono im Hintergrund und John Lennon, das berühmte,
ja.
In ihrem Love-In haben die es, glaube ich, genannt, ne? Oder Bed-In? Nee,
Love-In. Weiß ich nicht. Haben sie nicht irgendwie eine Woche im Bett verbracht oder so?
Ja,
so Interviews da gegeben und so?
Gegen den Krieg und für den Frieden
und so.
Und John Lennon hat irgendwie Waffen für die Roten Khmer gekauft? Ich weiß es nicht mehr. Ganz, ganz, ganz komisch. Also früher waren die Naja, egal. Ja, genau, Mediensatire, die beiden. Und dann muss er ja seinen Film pitchen. Also er geht ja zu seinem Freund, da das wohl, der Schauspieler war, glaube ich, die Stimme von Spencer, kann das sein?
Ja, und man hört es auch, wenn sie miteinander reden. Das finde ich sehr befremdlich. Ja, weil er hat ja auch die Spencer-Puppe auf dem Schoß, der Simson. Und dann unterhält sich der Wolf mit dem Spencer. Also er sieht ihn ja offensichtlich auch. Er sagt, ach, du hast deinen Freund mitgebracht. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht. Aber vielleicht, weil sie gemeinsam mit den Puppen gespielt haben früher, teilen sie sich diese Realität. Man kann es vielleicht irgendwie erklären. Aber ich finde ihn auch, ich finde, vielleicht ist es ja auch Absicht, aber ich finde auch seine ganze Wohnung so, ich finde ihn unangenehm, ich finde seine Wohnung komplett zugemüllt und zugestellt, genauso wie den Coconut Cave.
Ja, aber er ist ja auch total unangenehm, also ich meine, der Charakter soll, glaube ich, auch unangenehm sein.
Ja.
Er isst da seinen Burger und dann behandelt ihn ja ganz, ganz schlecht.
Ja.
Und macht sich auch noch über ihn lustig.
Du störst meine Cheeseburger-Zeremonie.
Genau, unterbrochen. Und dann singt er von Harderer irgendwie, der eine kommt nach Paris, der andere kommt nicht nach Paris. So, ja. Und aber der macht ja immerhin dann die vier, glaube ich, Telekonferenzen mit den größten Streaming-Anbietern klar, wo er das dann pitchen darf. Mhm. Das sind immer dieselben Leute, die da drin sitzen.
Ja,
und einer davon ist
das ist lustig. Hier,
einer von denen ist Cameo. Olli Dietrich, genau.
Ah, ich habe gelesen, dass das er da
der Chef. Das ist immer der Chef, glaube ich.
Das ist der Olli Dietrich?
Ich meine wohl.
Der ist irgendwie gelistet als White Man oder sowas. Ich habe gedacht, hä, was hat denn Olli Dietrich da gespielt?
Muss mal gucken, die haben immer andere Klamotten an. Die sind ja auch immer in einer anderen Kulisse.
Ja, das ist mir aufgefallen, dass das aber die gleichen sind, Sebastian.
eine hieß Agony. Ja. Die hatten dann diese Netflix, was war Netflix nochmal?
Flixbuster,
genau. Und Amazon war, glaube ich, dann Agony, Amazon Plus war Agony Plus?
Nee, das war Disney Plus. Amazon war der alte Name, der ursprünglich der Name für Amazon sein sollte, bevor es Amazon wurde.
Bezos Laden.
Genau. Genau so hieß es.
Mhm. Und es ist lustig, bei dem einen Sender wurde ja quasi während der Konferenz die Kreativdirektorin ausgetauscht.
Mhm.
Die hat dann ihre Kündigungsnachricht auf dem Handy gekriegt, hat angefangen zu weinen und dann kam direkt die nächste rein. Aber die wollten den Film ja auch nicht. Und nicht mal Netflix wollte das. Ja, also so verzweifelt sind die nach Content und nach irgendwelchen IPs, aber nicht mal die wollten Spencer machen.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen in your face auch dreimal gesagt, dass man heute nur noch Content produziert. Das wird ja auch gesagt, die wollen ja keine Inhalte, sondern die wollen ja keine Serien, die wollen ja keine Botschaft, die wollen Content.
Keine Botschaft, ja, keine Kritik oder, ja, das stimmt natürlich so insgesamt auch nicht, die haben ja schon so, haben die nicht über den Zuckerberg zum Beispiel so ein Biopic gemacht und das dann auch schon Kritik durchscheinen lassen.
Und dann fand ich es tatsächlich ganz lustig, dass sie ja dann quasi beim Nordrundfunk landen. Der da, wo Deutschland oben ist, ist der neue Slogan. Und
NRF, Nerv.
Wir setzen uns halt sehr für Diversity ein. Das sind alles alte weiße Männer, die da sitzen. Und das ist die Innovationsabteilung.
Die Innovationsabteilung sind irgendwie 80-Jährige und er ist irgendwie 60 und nennt die dann alte Knacker. Ja, die alten Knacker hier, ne? Und er selber schon fast weit drüber, ja. Und die bieten ihm dann an, ja klar, kriegst du von uns die 10 Millionen, du musst dich bloß mit 5 Millionen da beteiligen, Risikobeteiligung.
Ja, aber ist das nicht ganz interessant auch für jemand, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk groß geworden ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen im Gegensatz zu den Streaming-Anbietern, die ja jeden Scheiß kaufen und senden, das Projekt unterstützen?
Ja, ich meine, er kannte ihn ja auch so, ne? Und war Hallo Spencer vom NDR? War das irgendwie?
Ja.
Ja, dann war das wahrscheinlich auch deswegen und weil sie sich halt kannten und ja. Hätte ja auch gut gepasst, also ich meine,
ja,
ich hatte echt überlegt, so im Vorfeld, so bringen die jetzt die alten Puppen oder haben die relaunched? Da kommt übrigens auch wieder eine schöne Szene drin vor.
Ja, wo, das ist natürlich auch schön.
So als dann diese Unternehmerpärchen halt merkt, dass Hallo Spencer denen gehört, überlegen die halt, was sie draus machen könnten und dann haben die dann halt so offensichtlich KI-generierte Präsentationsposter. Ja, wir könnten Manga draus machen. Das ist halt so diese Spencer Crew im Manga, als Manga-Männchen, ja, oder als 3D. Und dann sehen die halt Spencer und Poldi dann wie so ganz, ganz schlechte frühe Pixar-Animationen halt aus. Das war auch witzig.
Ja, ja, es gibt durchaus ein paar witzige Szenen, aber das rettet den Film nicht, leider.
Und dann machen sie denselben Witz nochmal, indem sie dann wirklich die Puppen aufjazzen. Also dann kriegt dann irgendwie Elvis kriegt einen neuen Haarschnitt und eine Lederjacke an und Poldi vaped. Ja, man hätte da eine Satire draus machen können. Man hätte auch einen Hallo-Spencer-Film draus machen können oder halt eine sentimentale Geschichte über alternde Künstler.
Ja, aber nicht alles in einem Film.
Nicht alles in einem. Nicht alles in einem. Aber als ich beim Gucken halt so davor saß und am Anfang überhaupt nichts damit anfangen konnte und mir die ersten 20 Minuten wirklich in zwei Happen angucken musste, danach ging es dann, weil dann fand ich es interessant genug. Dann habe ich so ein bisschen gerafft, worum es jetzt eigentlich geht und wo das überall hin will, ja, in verschiedene widerstrebende Richtungen. Und da wird es plötzlich interessant, weil das sieht man doch eher selten, sowas.
Ja, ja.
Also zu viel Ambition eigentlich letzten Endes. Zu viel Ambition in einen Film reingesteckt.
Ich sehe ein großes Problem, also ich habe mir ja mal angeguckt, wer steckt denn eigentlich dahinter? Also ich habe dann diverse Leute gefragt, sag mal, ist das eigentlich das erste Filmprojekt von Jan Böhmermann?
Und nein, ich habe einen gesehen, der hat einen Weihnachtsfilm gemacht.
Der hat einen Weihnachtsfilm gemacht?
Der war cool, der war witzig. Ja, da spielt er mehrere Rollen. Es geht um irgendwie ein Haus, so ein Mehrfamilienhaus in der Stadt. Und da wohnt dann eine Familie drin und ganz oben im Dachgeschoss wohnt ein Pärchen und dann irgendwie noch so drei Kinderlose, die dann zusammen, oder vier Kinderlose zusammen feiern. Und die laufen sich dann über den Weg. Und das ist mal eine richtige Satire. Das ist so eine.
Das mag sein, aber die hat er nicht geschrieben. Also ich habe ja seine Credits mal angeguckt, was er so geschrieben hat bisher. Und dieser Film ist tatsächlich entstanden, von Jan Böhmermann, ein Comiczeichner und ein Journalist haben das Drehbuch geschrieben. Der Regisseur hat vor allen Dingen Musikvideos gemacht zu so Tokotronic und anderen Deutschbands, die natürlich auch hier einen Auftritt haben, und irgendwelche Kurzfilme und nennt sich eigentlich Videokünstler statt Regisseur. Und es sind einfach Leute, die Kamerafrau, gut, die hat Spielfilmerfahrung tatsächlich, aber ich finde, es sind einfach Leute am Werk, hinter den Kulissen, ähnlich wie bei Kein Pardon, damals mit H.P. Kerkeling, wo er hat zumindest Angelo Colagrossi mit dabei gehabt, der ein bisschen Regieerfahrung gehabt hat in seinem Erstlingswerk, die einfach gesagt haben, okay, wir machen jetzt diesen Film, wir holen alle unsere Freunde dabei dazu und machen eine Mediensatire. Aber hier hätte tatsächlich mal jemand drüber lesen müssen. Und sagen müssen, okay, nee, das geht nicht. Das müsste, da müsst ihr nochmal irgendwie dran feilen oder was weiß ich was.
Ja, wenn das drei Leute waren, dann hatten dann wahrscheinlich alle drei verschiedene Filme im Kopf irgendwie.
Das kann natürlich sein, das kann durchaus sein. Und dann, weiß ich nicht, ist tatsächlich, wenn er selber das Drehbuch geschrieben hat, wenn er selber produziert, hat er wahrscheinlich einfach zu viel kreativen Einfluss. Also ist wahrscheinlich wie George Lucas, der auch jemanden braucht, der sagt, nee, George, ist das dein Ernst?
Ja, nee, keine Ahnung, das wäre jetzt, keine Ahnung, also da kann ich jetzt echt nicht mehr, weil was ja jetzt von wem kommt und so weiter und wer was wollte, das kann man jetzt nicht mehr rekonstruieren, also vor allen Dingen in ihren kleinen Momenten funktionieren alle drei Sachen, also zum Beispiel als dann die letzte Szene ist, wo quasi alles verloren ist, wo eben dann noch dieser Sänger erscheint.
Oh, furchtbar.
Das war schon, also war schon stark. Vor allem, wo dann alles verloren ist und seine Ex-Frau guckt ihn an und was sagt sie da? Was fängst du jetzt an, Jakobs-Saison? Was fängst du jetzt an?
Das hat mich so genervt. Das sagt sie 1000 Mal in diesem Film.
Das sagt sie 2 Mal in dem Film.
Nee, das sagt sie davor auch schon ein paar Mal.
Jakobs-Saison? Was machst du denn jetzt? Jakobs-Saison? Was machst du denn jetzt?
Was machst du denn jetzt?
Jakob Sesam, was machst du denn jetzt? Jakob Sesam, was machst du denn jetzt? Sag ich, oh, ey. Ja.
Ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht im rechten Leben auch so ähnlich war.
Dann hätte also ich ihn auch verlassen.
Sie hat ihn, glaube ich, verlassen. Also, aber nee, auch dann, als das dann erstmal klar wurde mir, dass sie halt tot ist und so. Das hat bei mir schon funktioniert. Also ganz unironisch. So. Also bitte, es ist kein toller Film. Also ich würde den jetzt nicht so empfehlen, außer halt sich den so auseinanderzunehmen für sich, ja, mal so reinzugucken. Da steckt ja halt so viel drin, da hängt der Öffentliches-Rechtliche dran, unsere Kindheit. jetzt modernere Entwicklungen, Netflix und so, das ist ja schon irgendwie so eine Gesamtschau, ja, auf die Medien der letzten 20 Jahre.
Vielleicht ist es auch einfach auch nicht das, was man erwartet. Also es geht ja los mit dem zerstörten Runddorf. So, und dann ist das Leben von Jakob Samson ja auch zerstört. Dann kommt ja die Idee, okay, ich muss irgendwie die 10 Millionen auftreiben. Und dann kommen ja auch alle im Runddorf wieder zusammen und fangen
an. Aber den hat keiner einen Text geschrieben, ne? Hast du es gemerkt? Die ganzen Szenen sind improvisiert, bin ich sicher, im Runddorf. Die wissen nicht, was sie sagen sollen.
Das kann schon sein.
Die sagen nur so blödes Zeug wie außer vielleicht der Kasi, der ersten Runde, der bringt ja nochmal Kasi braucht Hilfe. Das war wohl irgendwie auch die letzte Folge, die nie gezeigt worden ist oder sowas, wo der Sprecher oder Schauspieler gestorben ist von Kasi. Ah. Das ist alles sehr ruinös. Guck dir mal Lexis Pilz an. Ruinös. Und nachher, als es mit dem Film ist, komm, wir machen einen Film. Oh ja, ich mache einen Film, wir machen einen Film. Und dann sagt eine noch, das Einzige, was so ein bisschen Inhalt hat, ich will die Hauptrolle, nein, ich will die Hauptrolle. Und das andere ist nur you, jaha, oh.
Ein lustiger Satz ist noch, wie kommst du denn hierher? Ich bin durch das Dachsloch reingekommen. Also dann wird ja auch unmotiviert mal so eine Nachtsichtaufnahme von diesem Dachs reingeschnitten, wo ich gedacht habe, so, was, warum? Aber
ach ja.
um nochmal auf meinen Punkt zurückzukommen, also die treffen sich dann alle zusammen bei Spencer im Büro und dann heißt es, ich weiß, wie wir rauskommen, wir machen einen Film und Spencer schnippt und ich denke so, jetzt gibt der Film Gas, jetzt feuert der richtig los. Wir begleiten die Hallo-Spencer-Figuren, wie sie sich in die Medienwelt begeben und dort versuchen, diesen Film durchzusetzen.
Genau, nachdem wir schon Elvis nicht als Lederkerl erleben durften, wenigstens das.
Ja, und das ist aber, und dann gehen wir wieder aber in diesen melancholischen Teil um Jakob Sesam zurück. Und das ist einfach... Ja.
Lupst wieder raus. Nee,
bei Trek am Dienstag haben sie gesagt, sie hätten sich eher ein bisschen gewünscht, wie die Muppets erobern Manhattan. Wo die einfach dann die Muppets in die echte Welt gehen und sich selber auch für schön ihren Film einsetzen. Und das hätte ich auch viel lieber gesehen. Ich hätte viel lieber mehr Klappmaulpuppen gesehen und weniger von dem anderen Kram.
Und genau nach der Szene, wo du gerade sagtest, die kommen runter auf und sagen, hurra, wir machen einen Film, da kommt ja noch in der richtigen Welt die Montage, wie er das Drehbuch schreibt. Und man sieht ihn minutenlang vor seiner Schreibmaschine und ja. Luise steht hinter ihm und seine Puppen stehen hinter ihm, massieren ihm die Schultern und er sitzt dann da, tippt wie blöder und sagt dann auch noch, oh, das ist eine tolle Idee, oh, das muss ja auch noch rein. Und ich nur dann in dem Moment habe ich echt gesagt,
siehst du
Jan ich will Böhmermann. Diesen Film sehen, bitte zeig mir diesen Film, nicht den,
genau. Den. Aber in dem, wo du es gerade sagst, da sehe ich dann Jan Böhmermann. Mann, das ist eine gute Idee. Haha, das muss auch noch rein.
Ja, jetzt sehe ich das auch so, ja.
Das ist Jan Böhmermann beim Schreiben seines eigenen Drehbuchs.
Das wird eine klassische Heldenreise mit Menschen und Puppen. Nicht 3D animiert, kein Manga und keine computergestützte Realverfilmung.
Ja und da also, funktioniert dieser Film auch. Da funktioniert auch dann der Regisseur, weil der macht Musikvideos. Der Film funktioniert dann gut, wenn er Tempo hat, wenn er energiegeladene, von Musik untermalte Szenen hat.
Genau, und das andere ist Seniorenprogramm in halber Geschwindigkeit.
Mhm. Erklär mir mal, was, also dann kommt der ja von Trutzo oder wie auch immer der heißt, der Tokotronic-Sender, Sänger und singt dieses elende, langsame Lied für Schnarchnasen. Ich hab die ganze Zeit gedacht, wann kommen die Quietsch Boys mit ihrem Lied? Und dann kommen die Quietsch Boys mit ihrem Lied. Und dann ist das so eine Schnarchnase von Schnarchnummer von Lied.
Ja, aber das ist oft halt am Tiefpunkt. Das ist immer diese
am Tiefpunkt, ich habe gedacht, so, es fängt vielleicht melancholisch an und dann kriegt er Energie geladen und
ja.
Also
hatte mehrere, stimmt, ja.
Für mich ist es kein Lied, was, und dann sitzt er da, der Samson, und sagt so, ja, ich hole mir meine Puppen zurück. Also mich hat das Lied nicht motiviert. Ist ja schön, dass es bei dir gewirkt hat. Und dann kommt diese total absurde, ich weiß nicht, wie du das fandest, dieser Ausflug nach Berlin, was sollte der? Dass Herr Samson nach Berlin geht, um seine Puppen zurückzubekommen. Das läuft ja auch ins Nichts. Weil die Puppen werden nach Berliner Art entsorgt, nämlich in eine Tüte vor die Tür gesetzt, zu verschenken.
So. Verschenken, genau.
Und dann, das war ja vielleicht noch lustig, die Berliner Art. Und dann nimmt er sich diese Tüte nehmen und dann gucken die Wilders aus dem Balkon und sagen, hau ab, für 10 Millionen kannst du die Puppen haben. Aber da steht ja, da dran zu verschenken.
Ne? Ja,
und was, ist, ja. Mit welchen Erwartungen fährt der Typ nach Berlin?
Das musste sein, weil er musste sich die ja wiederholen. Weil er hat ja auch gar nicht gewusst, dass er die Rechte, oder er hat vergessen, dass er die Rechte verkauft hatte an den Puppen. Und dass er plötzlich jetzt 20 Millionen brauchte und nachher dann 40 Millionen.
Und dann steht der auch noch da und guckt in die Kamera und sagt, also ich habe jetzt 10 Millionen dafür ausgegeben. Ah nee, das und das. Dann hat er halt so einen Rechenschieber dabei. Oh, das ist schon eine Menge Geld. Sag ich, ja, das weiß ich auch. No shit, Sherlock.
Ja, es ist Kraut und Rüben. It's all over the place. Ich weiß nicht. Ton ist durcheinander, also der Tonfall, also die Stimmung
ja.
Ist durcheinander.
Und dann war mir auch völlig klar, wie dieser Film enden wird. Das wird ja auch angeteased, wo er in der Schreibmaschine sitzt. Auch, ja, bitte, das ist Jan Böhmermann, wie er den Film schreibt. Er sagt, das muss noch rein, das muss noch. Ah, er hat schon eine ganze Menge Probleme. Wie löse ich das? Und dann, und dann sieht er ja diesen Galactica-Ring auch schon. Und dann, weißt du schon, er löst es mit Galactica. Und mir war völlig klar, dieser Film wird durch Galactica gelöst. Ich habe da gesessen und die ganze Zeit gedacht, so na, schon gefühlt seit einer Stunde, jetzt ruf endlich Galactica, damit dieser Film zu Ende geht. Und genau das passiert ja dann auch.
Eine wahre Geschichte. Könnt mir vorstellen, dass da, und ich meine, ich hätte sogar irgendwo gelesen, dass die halt versucht haben, wirklich einen Charles Spencer-Film zu machen.
Ja, das glaube ich auch, habe ich schon mal gelesen.
Was aus verschiedenen, aber was dann aus verschiedenen Gründen gescheitert ist. Und man kann, muss jetzt selber überlegen, was jetzt da wirklich echt ist, ja. Also was dann wirklich nacherzählt ist, quasi aus der Realität.
Ja.
Und was er dann noch alles reinbringen wollte, weil das wollte es den Leuten vielleicht zeigen, weil es so cool ist und so absurd und so entlarvend. Hm. Deswegen, mir fällt es echt schwer, auf dem Film so richtig rumzuhacken, ehrlich gesagt. Weil ich sehe da ja halt hohe Ambitionen, was ich immer gut finde. Mhm. Und letzten Endes in Stück, immer Strecken und Stückweise halt eine gute Ausführung auch.
Ja, in Stücken. Aber was dazwischen ist, ist einfach zäh wie Leder.
Kunst ohne Exposition ist Masturbation.
Ja, oder wie gesagt, ich hab die ganze Zeit gewusst, es läuft auf Galactica hinaus. Und tatsächlich kommt ja auch Galactica und sagt hier, der Ring ist 60 Millionen wert, 50 Millionen mindestens wert. was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Aber okay, drauf geschissen.
Ja, es ist eine Mischung aus Mediensatire und Märchen.
Ja.
Das ist halt der Märchenteil.
Es gibt da draußen in der Welt viele Situationen, die weitaus schlimmer sind.
Die Suspension of Disbelief ist relativ groß. Ich muss da ganz schön viele Kröten schlucken. Ich bin ja auch bereit, solche Kröten zu schlucken, wenn mich der Film ansonsten mitnimmt und unterhält. Aber das tut er halt leider nicht.
Ja, mir hat es dann irgendwie im letzten Drittel geklickt. Ich weiß auch nicht, warum. Also obwohl das, was heißt geklickt? Also der hat ja keine richtige Position, wo er jetzt hinpasst. Weil, Moving Target die ganze Zeit so. Deswegen ist geklickt vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber ich war dann gebannt zumindest irgendwie. Ich wollte den doch zu Ende gucken und ich habe mir sogar noch ein zweites Mal freiwillig angeguckt. In einer Geschwindigkeit, aber...
Na, ich habe mir mehr oder weniger freiwillig angeguckt, weil ich mit dir nochmal besprechen wollte und das letzte Gucken lag schon wieder 2 Monate zurück. Da dachte ich, okay, du wirst die Hälfte ja vergessen.
Bei mir ist auch, ich hatte jetzt gerade, als ich nochmal gegessen habe, habe ich mir nochmal die ersten 20 Minuten angeguckt. Mir ist er halt irgendwie 2 Wochen, nachdem ich ihn geguckt habe, ist er mir noch durch den Kopf gegangen. Hab natürlich auch drüber nachgedacht, was wir da jetzt drüber reden können. Hm. Aber ich habe da irgendwie sehr viel drin einfach gefunden irgendwie. Kommentar halt auf sehr viel, was passiert ist. Ein aktueller Bezug. So, wo geht's jetzt mit dem Öffentlich-Rechtlichen eigentlich hin? Wie sind die eigentlich jetzt so drauf?
Naja, ach, das habe ich da auch nicht
drin. Wie war das früher? Ja, ich meine, du steckst auch mehr drin in der ganzen Thematik.
Aber ich glaube tatsächlich, oder anders gefragt, glaubst du, dass der Film dazu beitragen wird, Hallo Spencer wieder zu beleben. Falls das überhaupt die Intention war.
Nein, das war nicht die Intention, also nicht von diesem Film. Ah. Also Spencer ursprünglich mal ein Spencer-Film einen richtigen in Planung war, war das wahrscheinlich schon ein Hintergedanke oder ein Hauptgedanke meinetwegen, das nochmal zu probieren. Meine Frage war halt die ganze Zeit, inwiefern ist es halt an dem Samson gescheitert? Simson. Sesam. Wie stark war er am Nicht-Zustände-Kommen davon beteiligt? Er sagt ja auch irgendwie an einer Stelle im Film, ja, das Geschäftliche musst du natürlich reden, da kann ich ja überhaupt nichts mit anfangen. So, ne? Also er als 70-Jähriger kann immer noch nicht irgendwie Business reden. Ja? Hm. Und hatte er vielleicht die ganze Zeit irgendwie eine bottenzerfressene Puppe auf dem Arm, als er seinen Film gepitcht hat? Hatte er beim Gespräch danach die ganze Zeit die Puppe mit sich rumgetragen und mit der Puppe geredet?
Du meinst jetzt den Debertin?
Ja.
Okay.
Solche Sachen sind mir da durch den Kopf gegangen irgendwie.
Das kann nur einer beantworten. Und hier ist er!
Jan Böhmermann!
Hey! Ach, ja, ich weiß auch nicht.
Vielleicht war es auch eher mein Kopfkino, was mich dann unterhalten hat.
Also ich habe heute Nacht, ich kann zumindest sagen, ich habe heute Nacht über diesen Film nachgedacht oder bevor ich ins Bett gegangen bin. Aber eher, weil ich wusste, dass wir heute im Podcast drüber reden. Und ich habe gedacht, meine Güte, wie können wir eine Stunde füllen, um über diesen Film zu reden, das wird echt ambitioniert werden.
Und ich bin noch nicht in Schwimmen geraten bis jetzt. Ich glaube aber, vielleicht kann man auch gar nicht mehr so richtig viel mehr darüber sagen.
Nee, tatsächlich nicht. Also der Film, ich meine, ihr müsst, das Positive ist, ihr müsst kein Geld ausgeben, wenn ihr den Film gucken wollt. Er ist in der Mediathek. Ihr könnt euch den über die Quellen, die wir gesprochen haben, auch mal runterladen. Ihr könnt euch den über einen Streamer eures geringsten Misstrauens, also quasi, oder beziehungsweise eine Streaming-Box eures geringsten Misstrauens auf dem euren Super Smart-TV, der euch überwacht im Wohnzimmer und 3 Minuten braucht, bis er startet, weil diverse Apps nachgeladen werden müssen, angucken, wie ihr das wollt, aber ihr müsst halt zum Glück nichts dafür bezahlen. Also ihr könnt euch ein eigenes Bild davon machen. Unser Tipp ist tatsächlich, guckt in anderthalbfacher Geschwindigkeit, der Film gewinnt.
Kann ich mich nur anschließen. Ob man den gesehen haben muss. Doch, es ist eigentlich ein sehr interessantes Artefakt. Also wenn ihr noch so ein bisschen Interesse habt für Hallo Spencer.
Das ist die Frage. Mich würde mal interessieren, wie jemand diesen Film bewertet, der oder die Hallo Spencer gar nicht kennt.
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich hätte sagen sollen, die Menschen hinter Hallo Spencer. Weil über Hallo Spencer wird nichts gesagt. Die Charaktere spielen quasi keine Rolle als Charaktere. Die treffen keine Entscheidungen, die haben keine Handlung. Ja. Die spiegeln ja nur das wieder, was in der richtigen Handlung passiert, also in der Vordergrundhandlung. Die haben keine eigene Geschichte.
Das finde ich halt am schadesten bei diesem Ganzen.
Wie gesagt, hätte man auch machen können.
Hätte Fahrradkette. Aber ich meine, umso schöner ist ja, dass Jan Böhmermann das Geld in die Hand genommen hat, um diesen Film zu produzieren. Also, er ist ja ein großer Hallo Spencer-Fan. Das fing ja an, dass Hallo Spencer in seiner Late Show aufgetaucht ist. Und da hat er den Kontakt zu Debertin hergestellt, hat dann gesehen, dass er in dieser Disco haust und hat gesagt, das müsste man eigentlich mal verfilmen. Und so ist die Idee für diesen Film entstanden. Und gleichzeitig wollen wir noch eine Mediensatire und noch Hallo Spencer-Figuren reinpacken. Also, ich meine, ich finde es ja schön, dass Hallo Spencer vielleicht ein bisschen mehr wieder ins Bewusstsein von Leuten gerückt ist, die Serie vielleicht nicht kennen oder schon wieder vergessen haben. Aber ich frage mich halt wirklich, reicht es, um die Puppen wirklich da reinzurücken? Weil in meiner Wahrnehmung, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, hat der Film einfach auch kaum Impact gehabt. Dafür, dass es von Böhmermann ist, der dafür bekannt ist, dass er Scoops hinlegen kann.
Ja, das stimmt. Wenn das im Öffentlich-Rechtlichen gelaufen wäre, also umgekehrt, wenn die Verhältnisse noch so wären wie früher, dass es halt nur die Öffentlich-Rechtlichen gibt, dann wäre das schon ein Diskussionsthema gewesen. Also man hätte sicherlich über die Qualität geredet, aber man hätte dann auch über die Satireanteile geredet, denke ich. Und halt die Dinge, die der Film halt parodiert. So. Und die Diskussion fand halt überhaupt nicht statt. Warum auch? Weil die Debatte ist ja eigentlich schon relativ viel weiter in Wirklichkeit.
Na, vielleicht ist es auch so, um nochmal die Parallele zu Kein Pardon zu bemühen, dass es wahrscheinlich vielleicht auch so ist wie bei Kein Pardon, dass der Film ein bisschen reifen muss und in 10 Jahren wiederentdeckt wird. Das kann ja auch durchaus sein und dann ein Kulthit wird. Ich glaube es zwar nicht, aber...
Kein Pardon, das war schon wirklich dann als Film besser. Also der wusste, was er sein wollte, wo er hin will. Der hat halt den Ton gut hingekriegt, die Stimmung gut hingekriegt und das konsistent durchgezogen. Und wie du schon sagtest, die Charaktere waren besser im Zusammenspiel miteinander. Obwohl, wie gesagt, ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen als du. Ich fand so die Verhältnisse, also wie er zu seiner Freundin steht und wie er im Leben steht, das meine ich zumindest schon irgendwie verstanden zu haben. Das ist halt auch diese Sache, die ich vorhin meinte. Wenn du jetzt überlegst, dass da eine Person parodiert wird in der Rolle von dem Sesam. Und du nimmst jetzt den sympathischen Schauspieler weg, dann ist er ja eigentlich relativ unakzeptabel.
Das
also sie möchte sie vielleicht nicht als Freund haben. Und ja, genau. Und wenn er mit dem Typen zusammengearbeitet hat und sollte eigentlich eine Mediensatire werden, aber eigentlich mit der Samson. Mann, Sascha, was hast du angerichtet? Genau, Herrn Simson wird der parodiert. Also man zieht quasi diesen Typen so in den Vordergrund und parodiert den.
Ist ja eher eine Hommage als eine Parodie an ihn.
Ja, aber wie gesagt, wenn man den sympathischen Schauspieler wegnimmt, dann kommt es nicht wieder Hommage rüber. Da kommt es eher rüber für mich jetzt wie
ja, also ein fallfremder Typ, ne? Der den Kontakt zur Welt verloren hat und nur noch in seiner Puppenwelt lebt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Verloren
ja, das habe ich schon verstanden.
Ja.
Aber dafür hätte es nicht anderthalb Stunden gebraucht.
Oder man hätte sich halt darauf konzentrieren müssen und dann so eine Art wunderbare Welt der Amelie draus machen müssen oder sowas.
Mehr die Puppen
eigentlich. Was heißt müssen? Ich meine, bin weit davon entfernt, sowas irgendwie selber hinzukriegen oder so zu schreiben zu können. Das
Nein, kann ja jeder gucken. Noch was ist mir aber klar geworden, als ich jetzt mich mit diesem Film befasst habe und mit Herrn Debertins Werk. Ich hatte nämlich bis dato tatsächlich die Sesamstraße, wo er ja auch mit aktiv war. Er hatte quasi im Grunde ja die deutsche Sesamstraße mitentwickelt. Also tatsächlich Samson und Tiffy und sowas, wenn ich das richtig verstanden habe. Die deutsche Sesamstraße unterscheidet sich ja von der Original-Sesamstraße um Längen. Ja, diese urdeutsche Tiffy, im wahrsten Sinne des Wortes urdeutsch, weil sie ja ständig an Uhren rumschraubt zum Beispiel.
Wie das deutsche Frauen so tun, bekanntermaßen. Ständig mit ihrem Feinmechaniker-Schraubenzieher-Set.
Der nörgelnde Nachbarherr von Bödefeld und sowas. Also diese ganzen Charaktere, die da entwickelt worden sind. Für mich habe ich es auch nie in Verbindung mit Hallo Spencer gebracht, tatsächlich. Aber für mich war bis vor kurzem, bis ich die Rückspultaste dazu gehört habe zur Sesamstraße, auch völlig unklar. Ich habe es nie gerallt, dass es eine Henson-Serie ist, dass es eine Verbindung gibt zu den Muppets, zur Muppet-Show. Na klar spielt Kermit der Frosch bei der Sesamstraße mit, als Sesamstraßen-Reporter. Und er ist der Moderator der Muppet-Show oder der Concierge. Aber für mich, dadurch, dass die auch zwei verschiedene Synchronstimmen hatten, jeweils, waren das völlig, und ich habe das hat in meinem Kopf nie gematcht, dass das ein Universum ist.
Hallo Spencer, ist ein Cinematic Universe.
Okay.
Das finde ich total faszinierend.
Nee, ich meine, es ist ja auch nicht so aufgefallen, weil, wie gesagt, halt im Original gibt es ja noch irgendwie so einen großen
Bilbo,
gelben Vogel.
Irgendwas.
Bilbo, irgend sowas, genau, ne? Und die hatten da anscheinend auch immer so ein Kernteam oder ein wechselndes Kernteam halt von Spielszenen, auch mit richtigen Menschen noch mehr da drin. Was dann halt ersetzt worden ist in Deutschland. Ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, teilweise gab es ja auch so Spielszenen, also in den Sesamstraße jetzt, irgendwie so mit Kindern, wo die das erzählt haben, sie haben sich gestritten und so. Und das war immer so
ein bisschen
ghetto-mäßig,
genau.
Aber das war ja auch so gedacht. Das sollte ja schon wirklich auch wirklich die Unterschichtkinder dann mitnehmen und denen was bieten auch. Das war ja schon sehr pädagogisch angesetzt. Der Henson ist ja auch, war ja auch so eine linke Socke irgendwie. Ja, das Sesamstraße war was anderes. Sesamstraße war was ganz anderes als Sendung mit der Maus.
Das ist,
und beides war was ganz anderes als Hallo Spencer.
Ich habe ja Hallo Spencer so ein bisschen immer mit diesen tschechischen Knittfiguren in Verbindung gebracht. Aber darüber haben wir in der letzten Sendung auch schon gesprochen, in der letzten Hallo Spencer-Serie.
Genau, also wenn ihr über solche Themen nochmal reflektieren wollt, ist dieser Film der perfekte Einstieg.
Ja, in der Tat.
Vielleicht auch dann vorher oder nachher noch ein paar Wikipedia-Artikel lesen, so noch so ein paar Lücken füllen. Wer hat das eigentlich damals alles geschrieben und produziert und so weiter? Wir haben ja schon auch mal gesagt, dass zum Beispiel Peter Lustig mit der Bibi Blocksberg-Autorin, glaube ich, verheiratet war.
Richtig? Ich muss noch mal auf kein Pardon zurückkommen, weil nämlich Karin, die das Käffchen immer verteilt bei Kein Pardon. Erinnerst du dich? Käffchen?
Ja.
Hat tatsächlich, die war Puppenspielerin bei Hallo Spencer. Und hat, glaube ich, Mona oder Lisa gesprochen oder Lulu. Also mehrere Figuren.
Ich habe ja nie über die Leute nachgedacht als Kind. Klar, ich kann mir eh nicht so richtig vorstellen, was ein Schauspieler eigentlich, wie der eigentlich lebt, ja. Also, dass er irgendwie in verschiedenen Persönlichkeiten, komplett verschiedenen Persönlichkeiten lebt und dass sie irgendwie auch noch quasi auch noch ja, doch irgendwie Einfluss auf den Inhalt auch nehmen. Dass es halt nicht alles nur abgelesener Text ist, sondern dass da ganz viel, auch mal eine Szene vielleicht in eine andere Richtung gedreht werden kann, dass es überhaupt geht. Also über den ganzen Prozess macht man sich ja keine Gedanken. Was vielleicht auch besser ist. Ich meine, also seit ich angefangen habe, das irgendwie fast schon gezwungenermaßen mitzukriegen, ja, weil sich so Kreative noch mal gerne außerhalb von so äußern, hat das ganz schön viel verloren für mich auch, ehrlich gesagt. Und man will das ja alles gar nicht so wissen, vielleicht.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber was ich wissen will, also ich spreche jetzt nur mal für mich, aber ich denke, das wird dir genauso gehen, wie eure Meinung zum Hallo Spencer-Film ist. Wie hat der euch gefallen? Also schreibt da gerne mal einen Kommentar, schickt uns irgendwas, was auch immer, eine Klappmaulpuppe.
Irgendwas.
Legt uns einen Spencer-Kopf abends ins Bett, einen abgetrennten.
Genau, schreibt uns auf Mastodon.
Ja, zum Beispiel.
Sie reden at podcast.social?
Ich glaube, ja.
ja, genau. Also, oder so. Wir schreiben es in die Shownotes rein. Sie reden at podcast.social. Ja. Ja. Sie reden at podcast.social.
Schickt uns eure Meinung zu Hallo Spencer. Und ja, wir sind gespannt, was hier als nächstes auftaucht. Und verbleiben mit freundlichen Grüßen.
Mit freundlichen Grüßen.
Ihr eure dreibeinigen Podcast.
Nach Diktat besoffen.
Genau, in dem Sinne machen wir jetzt nochmal ein alkoholfreies Bierchen auf und trinken auf Klappmaulpuppen.
Und Runddörfer. Eine Runde fürs
bis
Runddorf.
So lange, bis das Dorf rund ist.
So ist
in
es.
Dem Sinne.
Prost!
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.